unserer Bibelstunde hier im Mutterhaus am heutigen Sonntag. Herzlich begrüße ich auch Frau Nadine Habes, unsere Mitarbeiterin in unserer Mitte. Sie wird uns nämlich am Anfang unserer Bibelstunde davon erzählen, wie es auf den Familienfreizeiten in diesem Sommer in Villingen gegangen ist. Manche von uns haben sicherlich dafür gebetet. Ich habe auch mal davon gesagt. Und jetzt sind wir natürlich gespannt zu hören, wie es euch gegangen ist mit Groß und Klein. Darf ich Sie einfach bitten, Nadine? Vielen Dank, Nadine, für Ihr Erzählen. Das hat uns gefreut. Und ich bete noch zum Anfang. Und vor allem dir dürfen wir danken, Herr Jesus, für den Segen, den du auf diese Wochen der Familienfreizeiten gelegt hast. Danke für jede Familie, die da sein konnte, für jedes Kind, das da sein konnte. Danke, dass dein Wort so weitergesagt werden konnte und auch Freude darin lag durch Spiel und Sport und Spaß. Und Herr, jetzt vertrauen wir dir einfach alle miteinander an, dass du weiterwirkst, dass du auch im Alltag derselbe bist, der sich jetzt erweisen will als der Stärkere, als der Helfer. Danke, dass du auch an der Greta weiterwirken willst. Und segne auch die Oma für ihren Einsatz und für ihr Mitgehen mit ihrer Enkelin. Hab so Dank, Herr, dass du auch für Ansteckung bewahrt hast in diesen Wochen. Und dass diese Freizeiten durchgeführt werden konnten bis zum Schluss. Und dass du auch jetzt die Freizeit, die im Augenblick dort ist, segnest. Und die Teilnehmer, hab Dank dafür. Und so bist du auch jetzt in unserer Mitte. Wir danken dir, Herr, dass du auch weißt, was wir bedürfen. Öffne du uns Herz und Ohren für dein Wort. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, aber Angst und Unsicherheit und Ratlosigkeit, die gehen doch in den letzten Monaten in unserem Land und weltweit um, wie wir es in der Art und Weise überhaupt noch nie bisher erlebt haben. Und vielleicht nur ein Stück weit aus der Geschichte her kennen, von Pest und Cholera und Typhusepidemien. In Jesaja 7, und um diesen Abschnitt soll es uns heute gehen, da lernen wir einen jungen König kennen, der auch Angst hatte. Und wir lernen vor allem auch Gott kennen, wie er sich bemüht, diesen König Ahas von seiner Angst zu befreien und zum Glauben und zum Vertrauen zu ermutigen. Und ich lese jetzt zunächst aus unserem Textabschnitt die Verse 1 bis 7. Jesaja 7, Vers 1 bis 9, hat mich versprochen. Als Ahas, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten König Rezin von Syrien und König Pechach von Israel, der Sohn Remaljas, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Königshaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag: Geh mit deinem Sohn Schear-Jaschub dem König entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Rezin und der Sohn Remaljas stürmen zwar wutschnaubend mit ihren Heeren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Der syrische und der israelitische König haben sich einen bösen Plan ausgedacht. Die beiden sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen. Erst schüchtern wir die Leute ein, dann erobern wir Jerusalem und zuletzt machen wir den Sohn Tabeals zu ihrem neuen König. Aber ich, der allmächtige Gott, sage, daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Damaskus bleibt auch weiterhin nur die Hauptstadt Syriens. Rezin muss seine Eroberungsplätze aufgeben und das Königreich Israel wird nur noch 65 Jahre bestehen. Das Volk wird getötet oder verschleppt. Bis dahin bleibt Samaria Hauptstadt und der Sohn Remaljas muss sich mit der Herrschaft über Israel begnügen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht mehr hält, dann hält euch gar nichts mehr. Angst ist ansteckend und Angst greift auch ganz leicht um sich. Nicht nur das Herz des Königs Ahas, auch das Herz des ganzen Volkes bebte vor Angst, und zwar wie Bäume im Wald vor dem Wind. Und ihre Angst war durchaus berechtigt. Der syrische König und der König des Bruderreichs Israel hatten beschlossen, gegen Juda Krieg zu führen und nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und wie ein Lauffeuer ging diese Botschaft durch Jerusalem. Dass eine solche Nachricht Angst macht, ist nur allzu verständlich. Auch unsere Ängste sind oft genug berechtigt. Und ich glaube, ich brauche Ihnen jetzt gar keine weiteren Beispiele dafür zu nennen, wovor uns alles grauen kann. Gott weiß es. Er sieht die Angst unseres Herzens. Er sah auch die Angst von König Ahas und er sah die Angst des Volkes. Wie kam es zu dieser Situation? Dazu ein kurzer geschichtlicher Rückblick. Einige Jahre nach dem Vordringen Assyriens bis an die Grenze Judas glaubte man dort inzwischen wieder an ein Abklingen der assyrischen Gefahr und an eine Stabilisierung der Lage. Und in vermeintlicher Sicherheit wandten sich die Leute wieder dem Alltäglichen zu, und zwar ihrer Arbeit und dem Handel. Stolz schaute man auf Samaria herab, dass Assyrien tributpflichtig geworden war. Wie gut waren sie selber doch bisher davon gekommen. Im Nordreich warnen dagegen der Prophet Hosea und im Südreich Jesaja vor einer falschen Einschätzung der Situation. Da vorauszusehen ist, dass auch Juda über kurz oder lang in den Einflussbereich Assyriens kommen würde. Und dies wiederum zu verhindern, versuchten die Länder im Nordreich, im Norden, und zwar durch eine anti-assyrische Koalition. Diese Koalition scheiterte vermutlich daran, dass Ahas insgeheim in seinem Herzen schon beschlossen hatte, sich mit Assyrien als Bündnismacht, als Schutzmacht zu verbünden. Die Lage Judas wandelt sich nun schlagartig, als sich das Syrische mit dem Heer des Nordreichs vereinigt hat und nach Jerusalem hinaufzieht, um mit Juda einen möglichen Gegner im Rücken loszuwerden. Ahas soll durch einen anderen König ersetzt werden, von dem man sich mehr Kooperationsbereitschaft erhoffte. Damit sind wir am Anfang unseres 7. Kapitels angekommen. Das war sozusagen die Vorgeschichte, der Hintergrund. Ahas umgeht nun eine offene Auseinandersetzung mit diesen beiden Nachbarvölkern und zieht sich in seine befestigte Hauptstadt Jerusalem zurück und tut zunächst das Nächstliegende. Er prüft nämlich für die bevorstehende Belagerung die Wasserversorgung der Stadt. Von seinem Amt her, muss man sagen, handelt Ahas klug und umsichtig. Denn wenn einmal kein Wasser mehr in die Stadt kommen würde, hätte die Bevölkerung im Falle einer Belagerung kaum eine Überlebenschance. Aber Gott hat mehr von Ahas erwartet, mehr als kluge menschliche Überlegungen. Er sieht ins Herz dieses Königs. Und er weiß, wo Jesaja Ahas finden würde. Am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Und dorthin schickt er Jesaja mit einer Botschaft, die nichts anderes war als ein Angebot zum Glauben. Ahas, hab keine Angst und lass dich nicht vom Feind einschüchtern. Bewahre Ruhe, tu nichts Unüberlegtes, sondern vertrau mir. Was wissen wir eigentlich sonst noch von diesem König Ahas? Ich denke, es ist gut, noch einiges mehr über ihn zu hören. Und zwar erfahren wir aus 2. Chronika 28 einiges von ihm. Ich lese die Verse 1 bis 4 dazu. Ahas wurde mit 20 Jahren König und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er folgte nicht dem Vorbild seines Vorfahren David und tat nicht, was dem Herrn gefiel, sondern er lebte wie die Könige von Israel. Er ließ Statuen des Königs, des Götzen Baal gießen und opferte im Hinnomtal Weihrauch für die Götter. Er ging sogar so weit, dass er seine Söhne als Opfer verbrannte. Diesen schrecklichen Brauch übernahm er von den Völkern, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Ahas brachte in den Höhenheiligtümern, auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen seine Opfer dar. Wundern Sie sich auch über Gottes Erbarmen und sein Werben um einen solchen Mann? Vermutlich geht es Ihnen wie mir, dass Sie denken, verdient hat Ahas ein solches Bemühen Gottes ganz bestimmt nicht. Gott denkt und handelt ganz anders. Er macht seine Liebe nicht daran fest, ob wir sie verdient haben. Er wartet mit seiner Hilfe und seinem Eingreifen noch nicht einmal ab, bis Ahas sich an ihn wenden würde, bis er sein Herz bei ihm ausschüttet. So wie wir es von David kennen, aus seinen Psalmen. Oder bis Ahas sich Rat holen würde bei Gott, indem er ihn fragt, Herr, was soll ich denn tun? Gott wartet auch nicht ab, bis sich der König von seinem Götzendienst abwendet. Er kommt ihm mit seiner Gnade entgegen. Seine Treue und sein Erbarmen sind so groß, als ob Ahas noch nie an Gott schuldig geworden wäre. Jesaja sollte auch seinen Sohn Schear-Jaschub mitnehmen, dessen Name ein Rest kehrt um bedeutet. Und ich habe mich gefragt, wollte Gott Ahas auch durch den Namen dieses Kindes etwas sagen? Sollte er begreifen, ohne Umkehr wird es keinen Rest geben. Wer zu den Verschonten gehören will, muss zu Jahwe umkehren. Aber Ahas war so von seiner Angst besetzt und auch mit seinen eigenen Überlegungen, wie er Jerusalem retten könnte, beschäftigt, dass er diese symbolhafte Botschaft nicht versteht. Und deshalb schickt Gott ihm auch eine hörbare Botschaft. Er lässt ihm nämlich ausrichten, Ahas, es besteht kein Grund zur Angst. Verkohlte, qualmende Holzstummel, nicht mehr sind die anrückenden Feinde in meinen Augen. Darum, dass Syrien Böses gegen dich beratschlagt hat, samt Ephraim und der Sohn Remaljas und gesagt, lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen, so spricht der Herr, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Was für eine entlastende Nachricht. Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Ahas hätte vor Freude und Dankbarkeit jubeln müssen. Gott gibt ihm eine wunderbare Zusage. Er will die Situation selbst in die Hand nehmen, ohne dass sich Ahas die Hände an seinen Feinden hätte schmutzig machen müssen. Sein Teil wäre es nur gewesen, Gottes Strategie anzunehmen, ihm zu vertrauen und seine ausgestreckte Hand zu ergreifen. Was tut Ahas? Er nimmt Jesaja seine Worte nicht ab. Wir hören von gar keiner Reaktion des Königs. Sind wir nicht manchmal einem Ahas sehr ähnlich? Was hat Gott uns schon alles zugesprochen? Was hat er schon alles für uns getan? Und dennoch sorgen und fürchten wir uns, wenn wir noch gar nie eine Durchhilfe von Gott erfahren hätte. Und zwar bei jeder neuen Erprobung geht es uns wieder so. Und wir nehmen seine Worte auch so schwer in unser Herz, in unser Leben hinein, dass wir uns darauf stellen. Gott wollte diesen König aus seiner Angst befreien, aber dieser glaubt und vertraut ihm nicht. Er glaubt an Baal und verharrt in seiner Angst. Ahas hätte den Teufelskreis seiner Angst durchbrechen können, wenn er sich Gott anvertraut hätte. Wenn er den Mut gehabt hätte zu sagen, ich will Gott vertrauen. Aber er tut's nicht. Und dann kommt das Erstaunliche. Gott gibt diesen Mann nicht auf, sondern kämpft weiter um sein Vertrauen. Ich lese die Verse 10 bis 18. Aus Jesaja 7. Kurz darauf ließ der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlang, was du willst, ein Zeichen hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas wehrte ab. Nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Aber Jesaja erwiderte, hört ihr vom Königshaus, reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Nur von Butter und Honig ernährt er sich, bis er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Doch ehe der Junge dieses Alter erreicht, werden die Länder der beiden Könige, vor denen du so schreckliche Angst hast, verwüstet sein. Aber auch für dich, deine Familie und dein Volk brechen schlimme Zeiten an. Sie werden schrecklicher sein als alles, was geschehen ist, seit sich Israel von Juda trennte. Das Unglück kommt in Gestalt des Königs von Assyrien. Der Herr wird die Feinde herbeipfeifen, wie ein Fliegenschwarm kommen sie von den weit entfernten Nilarmen. Aus Assyrien ziehen sie heran und bedecken das Land wie ein riesiges Bienenvolk. Gott fordert Ahas auf, fordere ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Egal was, in der Tiefe unten oder droben in der Höhe. Und wenn Ahas schon den Worten Jesajas nicht glauben will, die dieser ihm von Gott ausrichtet, so hätte er jetzt die Möglichkeit gehabt, ein Zeichen von Gott zu fordern. Und dabei lässt Gott ihm völlige Freiheit. Gott versucht wirklich alles, um Ahas für sich zu gewinnen. Aber anstatt auf dieses großartige Angebot Gottes einzugehen und ein Zeichen von ihm zu fordern, sagt Ahas, Ich will nichts fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Dabei müsste Ahas nur nehmen, nur zugreifen, aber er tut's nicht. Auf den ersten Blick sieht's vielleicht so aus, als ob Ahas demütig und bescheiden wäre. In Wirklichkeit ist ungehorsam, denn Ahas hat in seinem Herzen bereits andere Pläne. Er denkt an ein Bündnis mit Assyrien. Von Assyrien verspricht er sich Hilfe und nicht von Gott. Ich erwähnte es anfangs ja schon einmal. Ahas lehnt Gott, der bereit ist, das Äußerste für ihn zu tun, ihm bis aufs Äußerste entgegenzukommen ab. Und ich habe sagen müssen, es ist nur erschütternd. Auch uns kommt Jesus ja so entgegen. In seinem Wort lässt er uns seine Rettung, seinen Sieg, sein Erbarmen, seine große Liebe schauen. Wie verhalten wir uns? Kehren wir um zu Gott als Einzelne und auch als Volk? Glauben wir, dass er größer ist als alles, was uns Angst macht? Sind wir bereit, ihm zu vertrauen? Oder greifen wir auch eher zu Selbsthilfemaßnahmen? Auch Josef, der Sohn Jakobs, traf Maßnahmen für die von Gott, dem Pharao, im Traum angekündigten 7 Hungerjahre, die über Ägypten kommen sollten. Er ließ in den vorausgehenden 7 Jahren des Überflusses in den Städten Getreide speichern in ungeheurem Ausmaß. Gott gab ihm da dazu Gnade und Weisheit. Und es erfüllte sich damit auch der Plan Gottes, der Josefs Vater und seine Brüder und viele andere dadurch am Leben erhalten wollte. Ich denke, wir haben den Unterschied zwischen Ahas und Josef erkannt. Aber nun wieder zurück zu unserem Text. Jesaja muss Ahas sagen, mit deinem Verhalten beleidigst du Gott. In Situationen wie dieser kommt es heraus, wo wir unsere Zuflucht suchen, zu wem wir Zuflucht nehmen. Ob wir Gott vertrauen oder uns selbst von seiner Hilfe ausschließen. Ahas, dessen Name bedeutet, der Herr hält, und der sich so bewusst auf das Gehaltenwerden durch die Hand Gottes verzichtet, der muss nun hören, welche Frucht aus einem solchen Verhalten, aus einem solchen Ungehorsam und Unglauben erwächst. Zeiten der Dürre, der Armut und der Entsagung werden über das Land kommen. Assur und Ägypten werden in Übermacht über sie herfallen, den Schwärmen von Fliegen und Bienen gleich. In Vers 17 und 18 hörten wir es gerade. Aber vorher hörten wir noch von was anderem, in den Versen 14 bis 16. Darum, weil Ahas kein Zeichen von Gott forderte, gibt Gott selbst ein Zeichen. Sein Unglaube konnte Gottes Heilshandeln nicht verhindern. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und gebiert einen Sohn und wird seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit uns. Jesaja verkündigt Ahas etwas Zukünftiges. Und ich muss gestehen, dass ich Ihnen nicht sagen kann, was dieses Zeichen für Ahas und seine Zeit bedeutete. Die Kommentare sind sich in ihrer Auslegung diesbezüglich auch nicht einig. Was diese weit in die Zukunft weisende Prophetie aber für uns bedeutet, erfahren wir aus dem Neuen Testament. Und zum besseren Verständnis lese ich die Antwort aus Matthäus 1, ein wenig in ihrem größeren Zusammenhang. So wurde der Sohn Gottes Mensch. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch ehe sie verheiratet waren, erwartete Maria ein Kind, das Gottes Geist in ihr geschaffen hatte. Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht bloßstellen. Er grübelte noch darüber nach, wie er sein Problem lösen sollte, als ihm im Traum ein Engel Gottes erschien, der zu ihm sagte: Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Damit erfüllte sich, was Gott durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Gott verheißt bereits 700 Jahre vor Jesu Geburt einen Retter, der den Namen Immanuel haben wird. Gott mit uns. Gott mit uns, das hat er durch die Menschwerdung seines Sohnes bewiesen. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ich denke, wir brauchen gerade nichts anderes als das. Gott geht auch in unseren Tagen den vielen, die ohne ihn leben und ihn aus ihrem Leben gestrichen haben, nach. Denkt noch viel, viel mehr, wie er einem Ahas nachgegangen ist. Dazu ist Jesus gekommen. Dafür hat er gelitten, dafür ist er gestorben, um unser Volk und diese Welt von ihren Sünden zu retten, um sie heimzubringen zu ihrem himmlischen Vater. Und er ist auch dazu gekommen, um uns von unserer Angst zu befreien. Wir dürfen seinen Worten vertrauen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt und alles, was euch Angst macht, überwunden. Ich fasse noch einmal zusammen, was uns diese Geschichte sagen will. Erstens, Gott sendet sein Wort, indem er uns seinen Willen, seinen Rettungsplan kundtut. Und er lässt auch uns nicht ohne seinen Zuspruch. Bei Ahas war es die Zusage: Fürchte dich nicht vor diesen beiden verkohlten Holzstummeln. Es wird nicht zustande kommen, was sie beschlossen haben. Wir dürfen andere Verheißungen, andere Zusagen aus dem Wort Gottes für uns nehmen. Unsere Bibel ist voll davon. Ich lese Ihnen nur 3, die ich mir aufgeschrieben habe. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Nichts und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ein zweites, Gott will unser Vertrauen. In einem Gedicht von Schwester Helga Winkel heißt es: Er will nichts als dein Vertrauen, statt auf dich zu ihm aufschauen, deine Sache sei. Gott will unser Vertrauen, und Vertrauen heißt Gott alles zutrauen, ganz mich ihm überlassen. Der David betet im Psalm 25: Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Ich weiß, keiner wird zu Schanden, der auf dich hofft. David erwartete von niemand anderem die entscheidende Hilfe als allein von Gott. Und Ahas? Zu ihm geschah das Wort Vertrau mir, dem Herrn. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr für wahr keinen Bestand haben. Und Ahas durfte Gott sogar mit einem Zeichen erproben. Damit hatte er genaue Anweisungen, die seinen Gehorsam und sein Vertrauen forderte. Aber er entschied sich gegen Gott. Ich möchte mich anders entscheiden. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er ward mir zum Heil. Und diese Entscheidung muss ich unter Umständen viele Male am Tag treffen. Ich will vertrauen, auch in dieser Situation jetzt wieder, und mir nicht grauen lassen, nicht verzagen. Und noch ein dritter Punkt, den wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Das ist der Name Immanuel, Gott mit uns. Dieser Name ist wie ein starker Turm vor der Angst. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Wir wollen uns darin üben, unsere Ängste und Sorgen immer wieder unserem Immanuel zu bringen, bei ihm unsere Zuflucht zu nehmen, unsere Augen ganz bewusst auf ihn zu richten. Er ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde wankt und die Berge mitten ins Meer sinken. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Mit dieser Gewissheit aus Psalm 46 wollen und können wir in die neue Woche gehen, die vor uns liegt. Ich bete noch. Und Herr, hab Dank, dass dieses tiefe Wissen, dass du unsere Zuversicht und Stärke bist, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben, das macht uns so froh. Das stärkt uns, das ermutigt uns, das gibt uns Hoffnung. Danke, Herr, dass du auch uns zum Vertrauen ermutigt hast durch diesen Text. Und dass wir nicht wie ein Ahas sein müssen, sondern dass wir deinem Wort vertrauen dürfen. Deiner Macht, deiner Stärke, deiner Gegenwart auch in unserem Alltag. Und so dürfen wir einfach auch ganz getrost wieder weitergehen. Hineingehen in diese vor uns liegende Woche mit all dem, was sie uns bringen mag. Danke, dass du mit dabei bist, als der Stärkere, als unser Helfer. Amen. Ja, es gibt ein Wunder. Enthalten. Also diesen Freitag, 18.09., 19.30 Uhr, ein Abend mit Christoph Zehntner, überschrieben mit Lesung und Musik über sein letztes Buch Willkommen im Haus des Lachens. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gesegnete, bewahrte neue Woche. Und freue mich auf ein Wiedersehen.